Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, wie immer mit Jonas und David. Jonas, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was steht in der heutigen Podcast-Folge an, Jonas?
Genau, wir möchten mal so ein bisschen darüber sprechen, weil wir das auch immer wieder mitbekommen in Gesprächen, dass so ein bisschen gerne Sachen auf morgen verschoben werden. Es wird nicht erkannt, dieser Zinseszinseffekt, den es auch gibt, wenn man heute schon mit etwas anfängt, was machen will, was einen zusätzlichen Skill bringt, was einen sonst weiterbildet und letztendlich auch zu einem besseren Arbeitnehmer oder vielleicht auch in der Langfrist besseren Arbeitgeber machen wird. Genau, das ist so ein bisschen das Thema heute. Aber davor schauen wir auch so ein bisschen auf die vergangene Woche. Was stand da an?
Auch vergangene Woche. Also wir haben einen Podcast Freitag aufgenommen. Freitag war, glaube ich, auch langer Tag. Samstag und Sonntag war auch immer ein langer Tag. Standen von meiner Seite nochmal viel Videoproduktion an. Natürlich dann auch immer das Newsformat und so weiter muss aufgenommen werden. Und sonst einige organisatorische Dinge, viele Beratungsgespräche mit neuen Leuten fürs Elite-Coaching. Business as usual, aber auf jeden Fall auf einem ziemlich hohen Niveau.
Ja, also genau. Also ich hatte auch im vergangenen Wochenende, wollte ich eigentlich so kurz einen Haken mal an die Content-Themen der letzten Monate machen. Ist mir nicht ganz gelungen, sondern da kamen noch ein paar andere Aufgaben, wo wir vielleicht in der Zukunft nochmal ausführlicher darauf eingehen werden. Dementsprechend diese Woche haben wir voll gestartet, auf Unternehmen zuzugehen mit aus meiner Sicht sehr coolen Offering oder generell halt mit dem Ziel, in den Austausch zu gehen. Das war nice, und sonst haben wir so ein bisschen meine Feedback-Runde mit den Teilnehmenden gemacht, was meistens wirklich sehr viel Spaß macht, einfach wenn man wirklich, weil das Feedback sehr positiv ist. Und man sieht natürlich immer noch so ein paar Sachen, aber es bewegt sich dann eher so, wie kann man denn jetzt noch die nächsten 0,5% nochmal raushauen und nicht irgendwie, wenn man das jetzt noch machen würde, 30% Verbesserung, sondern da haben wir sehr gut unsere Hausaufgaben gemacht mit den verschiedensten Instrumenten, die wir mittlerweile aufgenommen haben. Dementsprechend sind das immer Calls, die wirklich, wirklich Spaß machen, weil man da wirklich nochmal mitnehmen kann, okay, das und das läuft irgendwie wirklich ganz, ganz gut. Das waren eigentlich so die Hauptthemen, dass ich das jetzt vorbereitet habe, sodass es dann am Wochenende soweit temporärer Haken an das Thema nochmal gesetzt wird und dann ja dieses B2B-Thema weiter getrieben wird. Und sonst habe ich mir auch nochmal vorgenommen, so ein bisschen ins lokale Netzwerk, was ich ja auch in Frankfurt habe, nochmal ein bisschen reinzusteigen. Und vielleicht ergibt sich dadurch natürlich nochmal interessante Insights und so weiter. Und sonst steht heute noch so ein monatliches Meeting an, was wir eigentlich immer mit unserem gesamten Team haben, wo wir so ein bisschen über strategische Themen die letzten Wochen und den letzten Monat dann im Prinzip sprechen und uns einfach auch nochmal in der gesamten Runde besser kennenlernen, weil das natürlich bei uns nicht der Fall ist, sondern die meisten sind ja immer noch im Verhältnis im Homeoffice und deswegen immer ganz coole Möglichkeit. Und dann würden wir direkt einsteigen in das heutige Thema. Was sind so Kontexte, in denen du merkst irgendwie, David, dass du dir wünschen würdest, dass eine Person, vielleicht auch natürlich manchmal du selbst, irgendwie jetzt ins Handeln kommst?
Das ist ja bei allem so im Endeffekt. Ja. Das hatte ich eigentlich theoretisch schon als sehr kleines Kind erkannt, weil ich immer ein ziemlich großer Dagobert Duck-Fan war. Und da wurde auch immer der berühmte Zinseszins erwähnt. Das heißt, da hatte ich mich tatsächlich schon ziemlich früh mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt, was genau das bedeutet. Und im Endeffekt ist es ja nicht nur bei Geld, sondern du kannst auch auf alles übertragen. Also es geht ja los bei irgendwie sage ich mal, Fitness. Ne? Ich habe mein erstes Mal ein Fitnessstudio betreten, war ich glaube ich 14 oder so.
Ja.
Und jetzt denke ich mir, die ganze Zeit hätte ich damals richtig durchgezogen, dann wäre ich so richtig krass. Aber natürlich hat man es natürlich nicht gemacht irgendwie. Das ist so ein Punkt, der mir jetzt so instant einfällt. Und es hätte nicht so viel Bedarf, aber man hätte halt am Ball bleiben müssen. Dann hätte man mit relativ wenig Aufwand quasi super starke Ergebnisse dann nach 4, 5, 6 Jahren erzielt, wenn man wirklich, wenn ich wirklich seitdem ich 15 gewesen wäre, dreimal die Woche im Fitnessstudio gewesen wäre, auf meine Ernährung halbwegs geachtet hätte, dann wäre das krass gewesen. Und dann aber hatte ich immer so Phasen, wo ich quasi viel trainiert habe, dann hatte ich aber immer wieder Phasen, wo ich gar nicht trainiert habe und dann war das immer so ein On-Off so. Und jetzt könnte ich ein halbes Jahr komplett perfekt alles machen und ich würde nicht auf das Level kommen, wie wo ich ganz easy drauf wäre, wenn ich seit ich 15 wäre, konsequent auf einem moderaten Level, aber dafür konsequent trainiert hätte, beispielsweise. Um mal ein sehr simples Beispiel zu machen.
Ja, ich meine, wo das jetzt auch die letzten Wochen immer wieder vorgekommen ist, was wir dann auch viel gespielt haben, das Thema war das Thema Networking. Ne? Also es hilft einfach fast alle Dinge im Leben. Wir denken irgendwie immer, die laufen komplett linear ab. Irgendwie ist der Mensch gepolt, in linearen Abläufen zu denken. Aber die meisten Sachen, gerade auch so im Personal Development Bereich, laufen viel eher exponentiell oder in einer S-Kurve so ein bisschen ab, also dass man praktisch initial, dass es schwierig ist, einen Start zu finden, dass man dann aber, nachdem man praktisch diesen Start gefunden hat, eine sehr exponentielle Lernkurve hat und dann kann natürlich nichts bis ins Unendliche wachsen, sondern wird die Wachstumsrate entsprechend immer kleiner wieder. Und das ist wirklich auch was ich auf sehr, sehr viele, eigentlich wirklich sehr, sehr viele Bereiche anwenden muss. Und was ich auch einen sehr wichtigen Punkt fand, den du gesagt hast, ist dieses Thema, der Aufwand ist nicht unbedingt höher, das durchzuziehen. Und es geht dann einfach auch manchmal um die Art und Weise, wie man Sachen macht. Also so ein klassisches Beispiel dazu, wo man praktisch einfach nur durch einen Mindset-Shift auch viel mehr ins Handeln kommt, ist so oft Klausurvorbereitung. Also ich kenne viele Leute, die irgendwie den ganzen Tag in der Bib sitzen, aber die sitzen da halt einfach nur rum. Oder auch in der Vorlesung. Die sitzen dann in der Vorlesung und betrachten das dann, quatschen den ganzen Tag mit ihren Freunden. Das ist natürlich auch eine Zeit, die einfach da ja jetzt nicht verloren geht, ne, aber es gibt mit Sicherheit effizienteren Austausch mit seinen Freunden als in einem riesigen Hörsaal. Dementsprechend ja, merkt man da zum Beispiel auch, dass es nicht unbedingt immer mehr Zeit und Ressourcen erforderlich sind, sondern einfach auch den Moment oder die Momente, die man hat, dass man die auch entsprechend sinnig nutzt. Und wo es auch sehr, sehr übertragbar ist, neben so ist halt letztendlich eigentlich jeder Skill. Also man hat natürlich immer so ein paar Sachen, wenn man da an der Stellschraube hebt, dann hat man langfristig ein riesiges Potenzial. Man hat natürlich immer gerade in der heutigen Zeit irgendwie die Instant Gratification, wenn man irgendwie bei Instagram was postet und dann ein paar Likes bekommt oder sowas in die Richtung. Das bringt dann kurzfristig sehr viel. Aber so diese Sachen, die wirklich dann auch Gamechanger sind in der langfristigen Sicht, die brauchen halt dann auch ein bisschen Zeit. Und je früher damit man anfängt, desto früher kommt man natürlich in diese exponentielle Wachstumsphase auch. Und deswegen einfach enorm wichtig, nicht so dieses haben, ja, ich fange halt nächstes Semester damit an, ich probiere mal die ersten 2 Semester einfach aus, wie es so läuft. Ich glaube, dass das regelt sich irgendwie von alleine. Das sind halt dann so Sachen, die wir häufiger mitbekommen, wo wir uns wirklich denken, man hat halt nur ein Leben und ich würde sagen, irgendwie jede Minute und erst recht irgendwie jedes Jahr in diesem Leben sind irgendwie kostbar. Und warum sollte man das dann irgendwie verschwenden, wenn man langfristig weiß, dass wenn man das und das jetzt machen würde, dass das enormen Benefit langfristig
hat. Ja, da würde ich auch gerne wieder einspringen. Weil das ist ja auch genau dieser Zinseszinseffekt. Ne? Ihr müsst so ein bisschen denken, ein Tag oder sagen wir mal selbst eine Stunde jetzt irgendwie so am Anfang, am Ende mit 18, 19, Anfang 20 oder so, da ist eine Stunde eigentlich fast so viel wert, wie dann später irgendwie mal ein ganzer Tag oder so. Ne? Und das verstehen so viele Leute irgendwie erst zu spät. Ne? Immer wenn du mit älteren Leuten sprichst, ist eigentlich immer so, ich wünschte, ich hätte mehr das gemacht. Ja. Und irgendwie mehr rausgeholt im Endeffekt, weil halt genau das gleiche auch bei so einem Zinseszinseffekt. Ne? Wenn du einen Euro nimmst sozusagen, den 1990 investierst, dann ist dieser Euro im Endeffekt 1990 viel, viel mehr wert, als wenn du den Euro, sagen wir mal, abgesehen davon, dass wir jetzt eh auch nicht so den besten Zinssatz heutzutage haben, aber ist der Euro dann auch viel mehr wert investiert, als wenn er 2020 investiert wird.
Ja.
Je früher man da startet, desto besser. Und das ist ja auch so logisch, so. Wenn du das erste Semester verkackst, dann kannst du es auch nicht mehr zurückdrehen. Es ist viel besser, sagen wir mal, das sechste Semester zu verkacken, aber dafür die ersten paar Semester richtig, richtig gut abgegangen zu sein. Weil dann hast du während den ersten Semestern, wo es die ganze Zeit drauf ankommt, die Praktika und so weiter zu bekommen, hast du die ganze Zeit Top-Noten. Und dann verkackst du das letzte Semester. Okay, das zieht dann deinen Schnitt noch ein bisschen runter, aber es macht auch nicht so viel aus, weil du schon die ordentlichen Praktika gesammelt hast. Wenn du hingegen die ersten Semester verkackst und dich dann zusammenreißt und dann besser wirst immer, dann schleppst du die ganze Zeit so einen Sack von schlechten Noten hinter dir her.
Ja.
Und dann machst du halt viel schwerer. Von dem her lieber am Anfang Gas geben, lieber auch am Anfang zu viel machen, sag ich mal. Und dann im Bachelor zum Beispiel richtig nice Praktika absolvieren, sodass du dann einen Master machen kannst beispielsweise. Und halt nicht es drauf ankommen lassen, auf Teufel komm raus, einen Master machen zu müssen, weil man im Bachelor nichts auf die Reihe bekommen hat.
Ja, also wenn man das praktisch schafft, da früh in die Handlung zu kommen, ermöglicht man sich halt langfristig wirklich halt einmalige Opportunitäten, einmalige Freiheiten. Und sag ich mal, was ja auch eng mit diesem ganzen Effekt zusammenhängt, ist eigentlich was wir alle auch im BWL-Studium irgendwie, ich denke, viele von euch werden hier BWL studieren oder zumindest die entsprechenden Berührungspunkte gehabt haben. Das ist halt beispielsweise so eine DCF-Analyse. Ne? Das ist genau das Gleiche, kann man auch mit der eigenen Zeit im Prinzip anlegen. Und ich sehe halt viele, die dann in ihren, sag ich mal, 20ern sehr sorglos mit ihrer Zeit umgehen. Das heißt übrigens nicht, dass du nicht einen Urlaub machen sollst oder so, aber chill halt nicht den ganzen Tag auf Instagram oder sowas, weil das ist einfach nur Ablenkung. Da entspannst du dich auch nicht bei. Und dementsprechend sehen wir da, dass viele das dann gar nicht auf dem Schirm haben. Weil wenn du heute eine Stunde investierst und da zum Beispiel einen neuen Kontakt knüpfst, weil du auf LinkedIn mal eine Stunde genetworked hast oder weil du die Stunde investiert hast, um dich mal mit einer Person auszutauschen, die echt Ahnung hat von dem Thema, dann ist ja nicht nur so, dass du in dieser einen Stunde davon profitierst, sondern es wird langfristige Effekte nach sich ziehen. Du wirst zum Beispiel, wenn wir den Networking-Aspekt von diesem Austausch nehmen, dann, wenn man sich gut versteht, wirst du vielleicht irgendwann Introduction zu einer zusätzlichen Person bekommen in dem Netzwerk, die dir bei einer anderen Problemstellung helfen kann. Oder nehmen wir mal den Wissensaspekt. Wenn du aus diesem Gespräch für dich, weil die Person einfach weiter ist, weil sie dir gewisse Perspektiven, gewisse nächste Schritte auf deine Karriere aufzeigen kann, dann profitierst du ja davon, indem du dann im Folgenden die richtigen Handlungen machst. Also der Return von einer richtig eingesetzten Stunde, beispielsweise gerade früh in der Karriere, ist halt einfach enorm. Also da kann man sich halt mehrere hundert, eher mehrere tausend Stunden, vielleicht sogar eher zehntausende Stunden praktisch sparen, die man sonst nicht richtig allokieren würde, einfach nur indem man zum richtigen Zeitpunkt ins Handeln kommt und zum richtigen Zeitpunkt praktisch auch sich in diesem Fall mit den richtigen Personen austauscht beziehungsweise sich das richtige Wissen aneignet.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind auch genau das, was du gerade gesagt hast sozusagen, dass man nicht wirklich so viel Zeit hat, wenn man älter wird. Beziehungsweise, dass man die Zeit hat, wenn man älter wird, aber sie am Anfang noch nicht wertschätzt. Das ist halt, ich meine, wir sind jetzt halt schon auch älter als die meisten von euch, die hier gerade zuhören. Ich fühle mich teilweise auch wirklich fast schon wie so ein alter Opa, der quasi den kleinen Enkelkindern sagt, dass sie mehr so machen sollen. Irgendwie. So fühle ich mich teilweise eben schon, weil Leute, wir haben halt diese ganzen Schritte durchlaufen und Du kennst bestimmt auch dieses Gefühl, dass man denkt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und dieses im Nachhinein ist man immer schlauer, das wird halt immer bedeutsamer, immer krasser, je weiter du halt mit deiner Karriere vorankommst im Endeffekt. Ne? Am Anfang, so im Nachhinein ist man immer schlauer, hättest dich vielleicht mehr im Abitur angestrengt. Weil solange du kein 1-0-Abi gemacht hast, wäre halt da mehr drin gewesen, musst du halt einfach eingestehen. Und da kann man natürlich sagen, ja gut, ich wollte mich ja gar nicht anstrengen, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, du weißt jetzt wahrscheinlich, dass du mit einem 1-0-Abi für die Studienstiftung vorgeschlagen worden wärst und dann jeden Monat mindestens 300 Euro bekommen hättest. Das wäre schon ganz nice gewesen, wenn du das gemacht hättest. So. Das muss man einfach zugeben. Also das gebe ich auch so, dass ich quasi sage, rückblickend hätte ich mich im Abitur gerne mehr angestrengt. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin im mündlichen Abitur, hätte ich einen Punkt mehr haben müssen, dann hätte ich ein 1-4er-Abi gehabt beispielsweise. Da habe ich mir dann auch gedacht, hätte ich mich in einer Klausur mal mehr angestrengt. So mein mündliches Abitur, sage ich mal, das lag am Lehrer, dass ich da nicht so gut war. Aber so in einer Klausur hätte ich mich mal ein bisschen mehr anstrengen können. Aber sage ich mal, das war jetzt kein Genickbruch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest bei einer Top-Investmentbank einsteigen und verkackst dann dein erstes Semester, kommst nicht irgendwie in die Spring Weeks rein, spätestens am zweiten Semester kommt auch noch kein ordentliches Praktikum, dann kannst du ja halt relativ gut abschminken, nach dem Bachelor dann zumindest da bei Tier 1 einzusteigen, weil es halt genug Leute gibt. Wir waren jetzt letzte Woche mit jemandem essen, macht irgendwie in 3-4 Jahren erst sein Abitur und der zieht schon Praktika an Land, die manche Leute im Bachelor nicht mal hinbekommen oder viele Leute im Bachelor nicht mal hinbekommen.
Ja.
So mehr im Detail will ich auch jetzt gar nicht gehen, aber es gibt halt Leute, die da richtig hinterher sind, Gas zu geben, und wenn du halt denkst, du kannst halt langsam angehen, da ist da halt irgendwie so keine Übereinstimmung zwischen dem, was du planst,
ja,
und dem, was du halt machst. Das ist halt so das Problem. Also ich sag mal, es ist ja, also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass jeder komplett Karriere machen muss. So für manche Menschen ist das halt einfach ein wichtiger Punkt, ne? Für uns auch, also es ist ja auch völlig legitim. Aber du musst es ja auch nicht machen, aber dann darfst du dich halt nicht anlügen und quasi behaupten, so du möchtest es machen, wenn im Endeffekt deine Taten ein bisschen dagegen sprechen, weil du es eben nicht ernst genug nimmst, weil du halt immer überlegen musst, es gibt andere, die das Ganze halt ernster nehmen. Aber gleichzeitig durch diesen Zinseszinseffekt bin ich auch der Meinung, selbst wenn die Karriere nicht wirklich wichtig ist, solltest du so früh wie möglich Gas geben, weil auch wenn du ein richtig entspannte Work-Life-Balance haben möchtest, direkt nach deinem Studium, von Anfang an, dann gönn dir doch wenigstens ein ordentliches Studium, ordentliche Praktika, damit du dann, wenn du einsteigst, komplett auswählen kannst, sozusagen, wo du einsteigst. Da kannst du sagen, okay, ich möchte in der Stadt einsteigen, weil da zum Beispiel meine Partnerin, mein Partner lebt oder so, oder weil es mir da gefällt. Und du kannst dir sagen, ja, ich möchte bei dem Unternehmen einstellen, weil da hat mir in den Interviews hat mir das Team am besten zugesagt. Aber diese Verhandlungsposition hast du eben auch nur, wenn du quasi gute Noten schreibst und Praktika absolvierst. So. Und das stört mich dann auch immer, wenn die Leute dann manchmal unter die YouTube-Kommentare schreiben, David, nicht jeder will im Investmentbanking einsteigen, das ist mir klar. Aber auch wenn du nicht im Investmentbanking einsteigen möchtest, sagen wir mal, ich mit einem Top-Bachelor-Abschluss oder du, Jonas, mit BCG-Praktika, kannst du ja relativ gut aussuchen, was du für einen, sagen wir mal, entspannteren Job du machen wollen würdest.
Ja.
Wenn man es drauf anlegen würde. Und es kann halt jemand, der sein Studium nicht on point gemacht hat, einfach weniger Verhandlungspositionen. Es kann natürlich sein, du durch Zufall ist dieses eine Jobangebot, was du bekommst, genau das, was perfekt auf dich passt, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es nicht so der Fall. Ne? Es gibt so viele Opportunities sozusagen, aber wenn du darauf angewiesen bist, dass du den Job machst, der dir halt angeboten wird, ne? Diese eine Hand ergreifst, die dir hingestreckt wird, dann wirst du nicht alles herausgeholt haben, was drin gewesen wäre. Und wenn du jetzt quasi im Optimalfall im Abitur, ist es noch leicht, je früher du halt den Stein ins Rollen bringst, desto weniger Aufwand musst du für die Ergebnisse reinbringen im Endeffekt. Ne? Für ein richtig tolles Abi musst du viel weniger Zeit investieren als ein Top-Bachelor. Für einen Top-Bachelor, um da dich nach einem Bachelor richtig gut auszurichten, musst du auch nochmal weniger Zeit investieren, als wenn du im Master dann erst Gas gibst. Der Aufwand nimmt immer zu. Und von dem her, je früher du die Entscheidung triffst, jetzt in die Umsetzung zu kommen, jetzt Gas zu geben, desto entspannter hast du es quasi, wenn du einfach mal hochrechnest, wie viel Aufwand du overall reinstecken musst.
Ja, genau. Es ist halt auch einfach, dass man wirklich diesen Stein ins Rollen bringt. Also ich glaube, wenn man praktisch mit dem richtigen Mindset an die Schule schon rangegangen ist, dann ist es auch viel, viel einfacher, das im Bachelor weiter durchzuziehen. Und dementsprechend genauso, wenn man sich während der Schulzeit gewisse Lerntechniken beibringt. Wenn man halt nicht sagt, ich mache das jetzt nächstes Wochenende, dass ich mir das genau anschaue, sondern ich mache das dieses Wochenende. Und damit praktisch dann immer weiter davon profitiert. Und so gibt es viele Sachen, wenn man da ein gewisses Investment reingeht, beispielsweise berufliche Orientierung, super wichtig, wie David gesagt hat, uns bewusst, dass nicht jeder ins Investmentbanking geht. Natürlich haben wir auch wenig, sag ich mal, identifizieren wir uns wenig mit Leuten, die halt Sachen so halb kochen im Prinzip, die dann ein Studium machen und sagen, ja, also solange ich durchkomme, bin ich damit fein irgendwie. Das ist natürlich auch nichts, wo wir irgendwie jetzt großartiges Verständnis ehrlicherweise für aufbringen können, weil wir halt der Meinung sind, sag ich mal, wenn man was macht, soll man halt da auch entsprechend hinterher sein und das vernünftig machen und sich halt da alle Chancen, die man sich ermöglichen kann, auch ermöglichen und nicht halt eben irgendwie das halt so halb machen. Und natürlich, wie du richtig sagtest, kann man dann irgendwie Glück haben, weil das, sag ich mal, wenn du Wahrscheinlichkeiten nicht maximierst, dann kannst du immer noch Glück haben. Du kannst praktisch von einer geringen Wahrscheinlichkeit profitieren. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit, die du dir erarbeitet hast, 30% ist, wirst du immer noch in 3 von 10 Fällen einen Erfolg haben. Und das kann dir durchaus passieren. Genauso ist es zum Beispiel am Aktienmarkt, sag ich mal. Da gibt es auch, bekomme ich irgendwie neuerdings regelmäßige DMs irgendwie, mit denen wir irgendwie ein bisschen darüber gesprochen haben, dass ich mich mal länger mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und da hatte ich irgendwie zum Beispiel eine Person, da ging es darum, dass sie irgendwie meinte, in Vapiano investieren zu müssen, weil die würden das ja schon schaffen aus der Insolvenz. Das ist natürlich eine komplett wirre Hypothese, ehrlicherweise, weil die ist ja null auf einer logischen Begründung und einer analytischen Fähigkeit begründet, sondern einfach irgendein komisches Gefühl, was die Person hat, was alles andere als rational ist. Und dann hat es vielleicht funktioniert, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, das hat irgendwie zumindest kurzfristig mal funktioniert gehabt. Und das war halt einfach nur Glück. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist war relativ gering. Beziehungsweise vielleicht, wenn man das richtig analysiert hätte, war die Wahrscheinlichkeit gar nicht gering, aber dass das für die Person praktisch so war, weil die Person hat durch ihre eigene Analyse eigentlich nichts herausgefunden. Also hat einfach irgendwas gemacht. Und wenn sie das richtig analysiert hätte, dann hätte sie vielleicht, wäre sie auf das gleiche Ergebnis gekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das das richtige Investment ist für diese Person, ist sehr unterschiedlich zwischen diesen beiden Sachen. Deswegen, das Ergebnis gibt noch lange nicht der Person recht. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen lass dich von solchen Stories auch nicht ablenken, sondern fokussiere dich darauf, dass du Gas gibst, dass du immer das Maximum rausholst, dass du nicht irgendwie so halbe Dinger machst, und wie du das Maximum rausholst, ist halt wirklich auch, indem du halt früh anfängst. Indem du, wie du ja auch sagtest, David, halt nicht nur diese Ziele formulierst, sondern auch so handelst, dass du diese Ziele erreichen kannst. Und dann sei halt bitte nicht eine dieser Personen, die im ersten Semester sagt, ich möchte in die Strategieberatung, dann 3 Semester lang ja, straight up rein rumgurkt und eigentlich nichts schafft. Und dann irgendwie sich selbst einredet, dass sie gar nicht in die Strategieberatung möchte. Und das ist halt, also die Leute gibt es sehr, sehr häufig, und das finde ich einfach super schade, weil wir haben es einfach verpasst, ins Handeln zu kommen, sie haben verpasst, den Stein ins Rollen zu geben, und irgendwann haben sie sich mit Mittelmäßigkeit im Prinzip zufrieden gegeben. Das heißt nicht, dass andere Berufsziele nicht mittelmäßig sind, aber sie hatten ja diese ambitionierten Ziele und haben sich selbst nie die Chance gegeben, diese ambitionierten Ziele auch annähernd zu erreichen. Und sie haben einfach irgendwann aufgehört, dieses Ziel zu verfolgen, einfach weil es damit verbunden war, jetzt noch größeren Step zu gehen. Weil je später du damit anfängst, diese richtigen Steps zu gehen, desto mehr musst du danach investieren. Wenn du früh anfängst, beispielsweise, wie du auch meinst, im Abitur gute Noten schreibst, dann wird es dir einfacher fallen, im Bachelor gute Noten zu schreiben. Genau das Gleiche ist mit Praktikern. Wenn du nach dem zweiten Semester oder nach dem ersten Semester ein Top-Praktikum bekommst, dann wird es dir viel, viel einfacher fallen, das da entsprechend darauf aufzubauen im Laufe des Studiums. Und das ist auch natürlich was, was wir von vielen Leuten, mit denen wir jetzt zum Beispiel zusammenarbeiten, mitbekommen. Die ärgern sich regelmäßig total in den Calls bei mir und sagen irgendwie, ey, hätte ich das irgendwie mal früher gewusst, hätte ich mich mal früher intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich wüsste gar nicht, wo ich heute stehen würde. Und bei mir, selbst bei mir ist es genau das Gleiche. Also ich meine, ich habe da auch in meinem Bachelor, würde ich sagen, im Prinzip ein Jahr, ist es einfach nicht ideal gelaufen. Wenn ich mich da den Stein früher ins Rollen gebracht hätte, dann sähe das noch mal anders aus. Und sag ich mal, mein Profil ist vermutlich eins, von dem viele irgendwie sagen würden, da lief ja fast alles irgendwie ziemlich, ziemlich glatt und perfekt. Aber sag ich mal, selbst bei mir ist es so eigentlich, dass ich persönlich der Meinung bin, wenn ich früher noch in gewisse Handlungen gekommen wäre und Handlungen, von denen ich auch natürlich zum damaligen Zeitpunkt auch gewusst haben müsste, dass sie wichtig sind, weil das ist natürlich auch nochmal eine Gap. Also du musst auch wissen, welche Handlungen wichtig sind. Nur handeln bringt auch nichts, sondern es müssen die Handlungen sein, die wichtig sind. Und da helfen natürlich Dinge wie Netzwerk und der Austausch mit Personen, die die Schritte schon gegangen sind, natürlich einfach enorm.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist quasi, ihr müsst auch mal so ein bisschen dann anfangen, also wahrscheinlich haben es viele schon gemacht, aber ihr müsst auch anfangen, so mal auf erfahrenere Leute auch mal zu hören. So, weil man kann natürlich, wir können natürlich hingehen, weiterhin die Fehler machen, aber ich meine, wir machen das Ganze ja nicht ohne Grund.
Ja.
So, wir erzählen ja hier nicht die ganze Zeit von unseren Erfahrungen und so weiter, so. Und wenn du es quasi, wenn du es einfach nur zuhörst und halt denkst, du bist halt schlauer und dann im Nachhinein stellt sich heraus, nee, du bist nicht schlauer, so, da hast halt auch nichts von bekommen.
Ja, das ist ja nicht mal meine Intelligenz, sondern das ist einfach... Einfach Erfahrungswerte, die man gesammelt hat. Ne?
Also natürlich ist es so, aus Fehlern lernt man, aber man lernt am besten aus den Fehlern, die andere für einen gemacht haben. Und das machen wir halt. Wir haben die Fehler für euch gemacht. Wir sehen viele Leute, die auch noch irgendwelche Fehler machen, obwohl sie natürlich durch uns schon sehr gut vorbereitet sind. Aber dennoch sieht man natürlich immer noch, okay, da hängt sich auch noch mal jemand auf. Und dann kann man das immer weiter optimieren.
Ja.
Und je früher du hier mit dabei bist, desto schneller kannst du eben davon profitieren, desto weniger Fehler wirst du machen. Im Endeffekt ist quasi mal, um da hinzukommen, wo die meisten von euch hinkommen wollen, das sage ich mal aus unserer Perspektive, also aus meiner Perspektive ist es jetzt tatsächlich eher Fehlervermeidung. Du darfst halt da nicht verkacken, darfst da nicht verkacken, darfst das nicht verkacken. So. Das ist viel, viel eher das Problem, weil viele Leute wirklich substanzielle Fehler machen. Sei es beim Lernen, sei es bei der Praktikumsauswahl, das kriegen ja schon die meisten nicht auf die Reihe. Sei es über die schriftliche Bewerbung, über das Interview, über die Vorbereitung, dann auch noch die Performance im Internship. So. Man kann da auch keinen Vorwurf machen, ne? wenn du selber nicht weißt, was passiert, dann natürlich musst du diese Fehler machen. Aber diese Fehler lassen sich eben vermeiden, wenn man die Erfahrungswerte von Leuten nimmt, die das quasi schon gemacht haben.
Ja, und sag ich mal, das muss ja jetzt nicht mal mehr, müssen nicht mal mehr wir sein. Also wenn du irgendjemand anders kennst, mit dem du dich austauschen kannst, dann mach das halt aber bitte und hör halt bitte auf diese Person. Sag ich mal, bei uns ist natürlich alles nochmal ein bisschen professioneller und so weiter, ein bisschen besser aufgebaut. Aber es ist halt eben... Einfach, wir beschäftigen uns ja mit nichts anderem, aber nichtsdestotrotz kannst du natürlich das letztendlich bei jeder Person wirklich so angehen, dass du dir diese Informationen holst und dann halt irgendwie, also was wir dann irgendwie manchmal mitbekommen, ist so komplett unnötige Arroganz, also irgendwie, wo so komplett falsche Entscheidungen getroffen werden, man aber irgendwie der Meinung ist, dass es irgendwie eine gute Entscheidung ist, dass der Studiengang, weil der International Business heißt, dass er ja voll international ist und deswegen die bessere Wahl ist. Also, sag ich mal, manche Personen, denen ist dann auch nicht mehr zu helfen, zumindest in der kurzen Frist. Und dementsprechend sind das, glaube ich, zwei Aspekte, die du heute vor allen Dingen mitnehmen kommst. Also zum einen das Thema, wie unglaublich wichtig es ist, früh in die Handlung zu kommen. Und Thema zwei ist dann aber genauso, dass du auch dass es unglaublich wichtig ist, dass du auch weißt, was die richtige Handlung ist. Und das erfährst du halt wirklich eigentlich. Also ersteres, in die Handlung zu kommen, ist, glaube ich, würde ich sagen, gibt es vor allen Dingen zwei Faktoren, die wichtig sind. Zum einen dein persönlicher Mindset, deine persönliche Motivation und dann sehr, sehr wichtig dein Umfeld. Also es ist halt eben viel, viel schwieriger, aus dem Umfeld rauszubrechen, und etwas zu schaffen, was das Umfeld absolut nicht schafft, sage ich mal im Positiven, genauso aber auch im Negativen. Aber es ist viel einfacher, wenn man mit ambitionierten Personen umgeben ist, die sich selbst jeden Tag pushen, wo man auch mitbekommt, dass sie sich pushen, dann zu handeln. Und dann der Faktor 2, dass man weiß, was man überhaupt falsch macht und da auch die entsprechenden Ratschläge holt, das ist natürlich einfach auch enorm wichtig. Und dafür, ich meine, gibt es auch verschiedenste Instrumente, die du dafür nutzen kannst. Bitte, also ich habe jetzt hier deine Story gesehen, hab diese Woche. Ich war schockiert, wie diese Abstimmung ausgegangen ist. Von irgendwelchen Erstsemestern, die irgendwie anscheinend gedacht haben, dass Vivi-Treffen eine gute Quelle ist. Also Leute, das ist natürlich keine gute Quelle. Also sag ich mal, jeder 10. Post da ist gut, aber du weißt halt nicht, welcher 10. Post das ist in diesem Zeitpunkt. Du weißt es nicht. Und diese Praktika-Progressionen, die da beispielsweise angegeben sind, das ist kompletter Humbug. Also, und dann, wie gesagt, ist vielleicht ein Post dabei, der das richtig stellt. Aber du weißt zu diesem Zeitpunkt nicht, welcher eine Post das ist. Und dementsprechend hör das, also das ist keine gute Quelle, hör bitte auf damit, deine Praktika danach zu planen oder so. Ich frage mich auch jedes Mal von neuem, warum man das Menschen überhaupt sagen muss. Aber das ist natürlich zu 90% Trollforum. Und das siehst du auch an den Beiträgen. Und da war ich wirklich ein bisschen schockiert. Also das ist keine gute Quelle, dann such dir bitte lieber Leute raus, die wirklich Ahnung haben, die auch vielleicht mit ihrem Gesicht oder zumindest ihrer Stimme dazu stehen, was sie da so von sich geben. Wo man auch weiß, dass da ein bisschen was da dahinter ist. Das ist, sage ich mal, das Wichtigste eigentlich, um da auch zu wissen, was diese Handlungen sind, die man jetzt machen muss.
Ja, ja. Das ist krass. Also da bitte auf jeden Fall aufpassen, nicht irgendwelche komischen Sachen machen, weil wie gesagt, das geht um die Fehlervermeidung. Und da lieber wohl überlegt, jetzt mal einen anständigen Plan ausarbeiten. Das machen wir gerne auch mit euch initial auch erstmal komplett kostenfrei, so einer ersten Status Quo-Analyse, dass ihr da wenigstens mal einen richtigen guten Plan habt. Wie ist die aktuelle Situation? Was sind die nächsten Steps für euch? Dann sagen wir natürlich auch, wie wir euch dabei unterstützen können. Aber wenn ihr es lieber alleine machen wollt, macht es alleine oder nehmt unsere Unterstützung an. Aber nehmt es auf jeden Fall mal mit, dass ihr euch da wenigstens mal informiert und ein bisschen von Leuten, die Ahnung haben, mal ein bisschen sagen lasst, was denn als nächstes für euch alles so drin ist. Ja, das ist eigentlich auch ziemlich unabhängig davon, wie eure aktuelle Situation ist. Wir haben schon sehr viel gesehen. Ihr seid auch keine, egal was ihr bisher gemacht habt, so. Wir haben wahrscheinlich schon ein paar Leute gesehen, die in einer sehr, 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 sehr ähnlichen Situation waren wie ihr. Wir haben gesehen, was die da als nächstes gepackt haben. Das heißt, da können wir euch auch eine sehr realistische Einschätzung auch abgeben, was denn alles noch möglich ist über die nächsten 3-4 Jahre, wie du das planen solltest. Wir nehmen es auf jeden Fall mal mit, einfach auf pumpkincareers.com gehen, einfach kurz unser Bewerbungsformular ausfüllen und dann können wir das mit dir machen.
Ja, auf jeden Fall. Und sag ich mal, was bei uns natürlich nochmal der zusätzliche Faktor ist, ist halt, dass wir halt auch wirklich da immer, also dass wir da das auch wirklich verfolgen und mitbekommen. Also es ist halt eben nicht so, dass wir nur aus eigener Erfahrung mittlerweile sprechen, sondern wir sprechen halt auch aus der Erfahrung, aus der Zusammenarbeit mit vielen, vielen Personen. Das ist nochmal was ganz anderes, weil wir praktisch nicht mehr diese Fallacy im Prinzip haben, wo ich eben meinte, dass man einfach nur Glück hat und in eine Position gekommen ist. Also wenn dir eine Person sagt, dass sie 20 Cases in der Vorbereitung auf Strategieberatungsinterviews gemacht hat und dass das ausreichend ist, dann war es halt ehrlicherweise Glück in dem Interview. Oder das ist eine Person, von der du dir keine Ratschläge holen musst, weil sie so smart ist und so natürlichen Zugang zu dem Thema hat, dass das nicht kopierbar ist. Sondern das ist halt eben auch wichtig und da wissen wir halt wirklich auch durch diese Erfahrung, nicht nur durch das eigene Netzwerk, nicht nur durch die eigene Erfahrung, sondern auch durch den Austausch mit sehr, sehr vielen Personen von euch, wissen wir halt wirklich auch, was denn da wirklich die nächsten Schritte auch entsprechend sind. Und ja, dann würden wir jetzt nochmal natürlich kurz auf die nächste Woche eingehen. Was steht bei dir an?
Nächste Woche stehen einige interessante Sachen an, und zwar ein bisschen mehr nochmal strukturelle Sachen, einige Sachen, natürlich auch einige Beratungsgespräche, aber dann nochmals, sag ich mal, es wachsen ja schon ziemlich schnell und da fallen dann immer ein paar Wachstumsprobleme an bei solchen internen Strukturen. Das heißt, das werde ich nochmal gut gut überarbeiten, dass es einfach nochmal flüssiger läuft. Und dann werden wir auch sehr großes Thema Spring Week nochmal angehen. Also das wird dann vor allem contentmäßig sehr interessant werden. Das hatte ich ja, glaube ich, auch letzte Woche schon mal gesagt, das Thema englische Bewerbung, halt nochmal mit einem stärkeren Fokus auf Spring Weeks. Also ich habe mit allen Leuten, wo ich im letzten Jahr zusammengearbeitet habe, da habe ich eigentlich jeden in das Spring Week geplaced. Das heißt, das wird dann dieses Jahr nochmal auf einem deutlich höheren Maßstab stattfinden. Für alle Leute natürlich aus unserem Elite-Coaching, dass wir da die entsprechenden Inhalte erstellen. Da langsam öffnen sich die Pforten. Die eine oder andere Pforte ist schon offen, aber so die richtig losgehen wird es dann, dauert noch ein bisschen, das heißt, haben wir noch ein bisschen Puffer. Aber da wird auf jeden Fall gut was kommen, sage ich mal. Das steht dann inhaltlich an. Und auf der anderen Seite sehr viel organisatorische, strukturelle Sachen, damit es einfach noch glatter läuft, noch effizienter und so weiter bei uns intern.
Ist natürlich auch so ein klassisches Beispiel dafür, von Sachen, die man heute machen sollte, damit sie, weil sie einen sehr langfristigen, erfolgreichen Effekt ist, Strukturen zu erstellen. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt zuhören und irgendwie mit Spring Week nichts anfangen können. Also das ist das Programm, vor allen Dingen in London stattfindet, in dem man 1 bis 2 Wochen bei den großen Banken praktisch die Möglichkeit hat, nach dem ersten, beziehungsweise während des zweiten Semesters meistens in Deutschland, praktisch da vorbeizuschauen und einige Insights in sämtliche Bereiche zu bekommen. Und das ganz Besondere daran ist, dass es die Möglichkeit zumeist eigentlich gibt, am Ende der Spring Week ein entsprechendes Gespräch zu haben, was man dann konvertieren kann, um im nächsten Sommer als Summer Analyst, also Fulltime-Praktikum, zurückzubekommen. Und das ist das ultimative Ding, was du heute oder in den nächsten Monaten machen solltest, was dir einen enormen Boost geben wird, weil du wirst niemals so schnell bei einer relevanten Bank reinkommen wie über diesen Weg. Und auch da niemals so aufwandsarm, auch wenn es jetzt vielleicht in den nächsten Monaten erstmal sehr, sehr intensiv sein wird. Also wir haben das ganze Project Spring bei uns getauft und werden da echt richtig, richtig reingehen. Wir haben ein gutes Netzwerk an Leuten, die das auch schon mal geschafft haben, wo wir uns entsprechend mit austauschen, was denn so die Tipps und Tricks sind. Und dann von der englischen Bewerbung über die anstehenden Tests, über die Hireview, Video-Interviews, über die Telefoninterviews werden wir dafür alles die entsprechenden Tipps und Tricks haben und natürlich auch die entsprechende Community, die sich da gegenseitig supportet. Und wir sehen das nicht nur als große Chance für uns, sondern auch als riesige Chance für all die Personen, die das vermutlich in den letzten Jahren sonst nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Weil das wissen wir auch, selbst Leute mit Top-Abitur, die an eine gute Target gehen in Deutschland, haben das auch einfach nicht auf dem Schirm. Das ist dann ganz klar ein großes inhaltliches Thema, was ansteht. Mir geht es so ein bisschen weiter mit diesem Feedback-Thema. Genauso gut müssen wir dann natürlich die Inhalte dann finishen. Und das B2B-Thema ist weiter groß auf der Agenda. Und noch ein Thema, wo wir mal im zukünftigen Podcast mal ein bisschen länger drüber sprechen werden. Das ist auch ein großer Schritt, den wir da vollziehen werden. Genau, sonst nur noch mal der erneute Hinweis. Ich denke, du konntest das sowieso schon mitnehmen. Schau auf jeden Fall mal bei uns vorbei, wenn du diese 2 Kriterien mitnehmen willst. Also Punkt 1, dass du ins Handeln kommst, dass du mit den entsprechenden Leuten umgeben bist und dass du Punkt 2 auch genau weißt, was die richtigen Handlungen sind und so eine gewisse Klarheit hast und diese Schritte auch gehen kannst. Genau das bieten wir an, und die Status Quo-Analyse, wie David sagte, da solltest du dich auf jeden Fall für bewerben. Da kannst du auf jeden Fall schon mal super viel mitnehmen, was dein Fahrplan angeht und auch was dein Mindset angeht. Genau, wir danken dir fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Woche. Ne?
Bis zur nächsten Woche. Schönes Wochenende.